Jetzt danke euch, dass ihr euch noch einmal Zeit nehmt, heute Nachmittag sogar in der Kirche. Das ist irgendwie so schön an einem Einkehrtag, wenn man so den ganzen Tag fast in der Kirche verbringt, wo sonst eigentlich wenige sind. Nach der Heiligen Messe rennen alle normalerweise gleich aus der Kirche. Und doch bei einem Einkehrtag, da fühlt man sich irgendwie so wohl in der Kirche. Einfach bei Gott. Und er fühlt sich auch wohl, wenn er uns sieht und uns einfach beschenken lässt. Weil wir dürfen nicht vergessen, dahinter der Leinwand ist der Tabernakel. Die Leinwand hindert Gott nicht, sondern er zeigt uns eben durch die Bilder einfach und kann, weil wir einfach so erschaffen sind, auch mit einer Vorstellungskraft und auch, dass wir Bilder anschauen können und uns das dann besser vorstellen können. So haben auch die Heiligen Bilder verwendet. Zum Beispiel mein heiliger Beschützer, der heilige Alfons. Der hat im 17. Jahrhundert gelebt, 18. Jahrhundert, da gab es noch keine Beamer und Computer. Und der hat einfach dann Bilder gemalt. Das war ein Künstler, hat Bilder gemalt, so ganz groß, auch so wie da. Und hat dann seinen Vortrag vor dem Bild gemacht. Der hat vielleicht zwei Bilder. Und da hat er alles erklärt. Der hatte damals schon diese Idee. Einfach, wenn man das besser aufnehmen kann, wenn man was sieht. Oder wenn man das Kreuz, Missionare haben früher einfach das Kreuz mitgenommen und haben so mit dem Kreuz gepredigt, von der Liebe Gottes. Weil die Menschen haben das vereinfacht, dann hast du, das Kreuz. Oder dann hat man die Kirchen so bemalt. Und das war auch für die Katechese natürlich. Wenn man diese Gemälde sieht in den älteren Kirchen. Da sind sie dann hin und haben dann Unterricht gemacht, dann haben die das alles gesehen. Von Adam und Eva begonnen über im Alten Testament und die Heiligen, so wie das auch bei euren Kirchenfenstern da dargestellt wird. Da könnte man wunderbare Exerzitien halten, nur von Bild zu Bild. Da zum Beispiel die Taufe Jesu. Und so haben die das früher einfach gemacht. Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, das auch so mit Beamer zu machen. So danken wir Gott auch, dass er dem Menschen so eine Intelligenz geschenkt hat, dass er das dann erfinden kann. Einfach auch durch Gott geführt natürlich und von Gott erleuchtet. Und so wollen wir es weitermachen mit dem Thema des Gebetes. Beten wir noch einmal ein Herr Jesus Christus, um noch einmal den Heiligen Geist zu bitten, dass er in unsere Herzen kommen möge und in die Herzen aller Menschen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Wir haben jetzt also gesehen am Vormittag, wie natürlich das ist, zu beten. Eigentlich das Natürlichste überhaupt von uns. Einfach diese Abhängigkeit von Gott drückt es aus. Und dass wir einfach so wie Kinder sind vor Gott, die seine Hilfe brauchen. So wie Jesus auch sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts. Er hat nicht gesagt, fast nichts, sondern nichts hat er gesagt. Nichts Gutes. Dann könnte man sich auch denken, aber wie ist es dann? So viele glauben nicht an Gott und macht man doch einiges Gutes. Zum Beispiel gibt es, die den armen Ländern helfen, die extra hinunterfahren und da helfen. Das ist ja auch irgendwie was Gutes, oder nicht? Also wie soll das dann funktionieren? Die beten vielleicht nicht. Und doch wirkt Gott durch sie, weil Gott ist ununterbrochen damit beschäftigt, uns zu inspirieren. Und andere beten dann. Natürlich, wenn man ein Beter ist, dann ist man viel inspiriert und kann noch viel mehr wirken. Denkt an die Heiligen. Mutter Teresa. So etwas kannst du nicht als Mensch. Sie hat der ganze Orden gegründet in so vielen Ländern, in allen Kontinenten ist diese Orden gegenwärtig und so viele Bekehrungen und so vielen ist im letzten Augenblick des Sterbens haben sie sich bekehrt und sind für Gott gewonnen worden. Das ist natürlich was ganz anderes dann noch. Ganz anderes Level. Das spürt man schon. Aber auch, wenn man so, natürlich, Gott wird, ohne mich könnt ihr nichts, das ist total und absolut. Das Gute kommt eben von Gott. Oder man kann sich vom anderen inspirieren lassen. Das ist dann das Böse. Adam und Eva haben sich leider vom Teufel inspirieren lassen, von der Schlange, und haben nicht gebetet. Wie wir das jetzt gehört haben, bei der Versuchung müssen wir anfangen zu beten. Vor allem das Rosenkranzgebet ist da so mächtig. Weil die Gott, das ist einfach das Gebet der Gottesmutter. Und sie hat eben diese Berufung, darum ist es auch so mächtig, sie hat eben diese Berufung, Mittlerin, Fürsprecherin zu sein und Miterlöserin. Und sie hat uns diese Waffe gegeben, und es gibt eigentlich keinen Erscheinungsort, wo die Gottesmutter nicht bittet, betet den Rosenkranz. Es wird schon seinen Sinn haben. Weil sie weiß eben, was der Teufel am meisten besiegt. Das ist eben dieses Rosenkranzgebet. Da muss man auch wieder ein Kind sein, denn man könnte auch sagen, das ist immer das Gleiche. Gegrüßet 50 Mal. Das kann ja, wenn man so oft etwas wiederholt, hat mal einer zur, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat jemand, eine Frau gesagt zu einem Priester, ja, das ist immer dieses Gleiche wiederholen. Das heißt, das ist nicht ehrlich, wenn man immer das Gleiche wiederholt. Und dann hat er gesagt, dann hat er sie gefragt, wann hat Ihnen letztes Mal Ihr Ehemann gesagt, dass er Sie liebt? Ich liebe dich. Sie hat gesagt, ja, das war gestern. War ein guter Ehemann. Er hat es öfters gesagt. Hoffentlich sagt ihr das auch. Sagt ihr auch. Und sonst könnt ihr damit heute anfangen. Und wieder neu. Vielleicht hat man das, natürlich, wenn man so lange Jahre verheiratet ist, vielleicht sagt man das nicht mehr so oft wie früher. Vor der Hochzeit. Hat man sich das öfters vielleicht am Telefon gesagt. Ich liebe dich. Das kann man auch wieder, das kann man sich so wieder angewöhnen. Das muss jetzt nicht zu, aber das kann man eigentlich nie genug hören, weil der hat dann gefragt, und wann war es das vorletzte Mal? Dann hat sie gesagt, ja, einen Tag vorher. Und das vorvorletzte Mal? Ja, eigentlich sagt er mir das jeden Tag einmal. Und dann hat er gesagt, glauben Sie es ihm nicht. Weil es ist immer eine Wiederholung. Und dann hat sie eben sehr mit ihren eigenen Argumenten geschlagen. Weil sie kann das auch nicht, man kann das nie zu viel hören, ich liebe dich. Du kannst nicht sagen, jetzt reicht's aber. Kann man immer hören, ich liebe dich. Wollte dir sagen übrigens, ich liebe dich. Und so ist es auch mit dem Ave Maria. Das ist so wie ein Ausdruck, ich liebe dich. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Das ist wie so ein Ausdruck der Liebe. Drum heißt es, oder die Gottesmutter ist auch eine Frau. Und Frauen mögen gerne was. Das gab es übrigens gestern auch hier bei diesem Abend, wo der Herr Pfarrer, euer Pfarrer, gemacht hat, wo sie die Eheversprechen erneuert haben. Das haben wir hier in der Kirche gemacht am Abend. Das war wirklich ganz schön. Und es sind doch nicht alle Augen trocken geblieben. So innig war das einfach. Das war einfach echt. Das ist was Schönes, dieses Jawort. Übrigens gibt es da, wer möchte, kann das auch mitnehmen. Das kann man auch, da dieses Jawortsversprechen. Wer das noch machen möchte, gibt es hier noch die Zettel. Einfach diese Erneuerung. Und dann gab es hier eben auch was, der Herr Pfarrer, so großzügig wie er ist, hat was organisiert, für jedes Paar ein Blumenstrauß. Dass der Ehemann seiner Ehefrau einen Blumenstrauß schenken darf. Weil Frauen mögen gerne Blumen. Oder gibt es hier jemand, der nicht gerne Blumen mag? Gibt's sogar. Allergisch. Nein, gibt's wenige jedenfalls. Und die Gottesmutter ist eben auch eine, die gerne Blumen hat. Darum gibt es oft da Blumen vor der Gottesmutter. Die mag das einfach. Und so ist auch der Rosenkranz, heißt auch Rosenkranz. Das ist also mit jedem Ave Maria ist es, wie wenn man ihr eine Rose schenkt, da kann man auch öfters daran denken. Möchtet ihr einfach jetzt, wenn man keine Lust mehr hat am Abend zum Beispiel, ich schaffe jetzt nicht einmal mehr ein Gesetzchen. Und dann, das hilft mir manchmal, na jetzt schenke ich dir einen Blumenstrauß, schenke ich dir jetzt noch. das schaffe ich noch. Wenn man einen Blumenstrauß geschafft hat, 10 einmal, vielleicht schaffe ich noch ein bisschen einen größeren Blumenstrauß. Und dann hat man schon 2 und dann ist es schon fertig. Man muss nur beginnen. Sie können Druck machen, aber irgendwie das zeigt die Liebe einfach. Das ist wirklich ehrlich dann. Und die Gottesmutter hatte eben diese wunderbare Berufung, Mutter aller Völker zu werden. Ganz anderes Niveau natürlich wie Eva, die auch Mutter war, leiblich gesehen, aber die Gottesmutter hatte Mutter im geistigen Sinn vor allem, die uns gebiert für das ewige Leben. Mit ihrem Sohn natürlich zusammen die Erlöser, aber sie auch die Miterlöserin, die an allen Leiden mitgelitten hat, wie viele Heilige bestätigt haben, wie auch die Gottesmutter in Amsterdam gesagt hat. Und sie hat eben das Nein von Adam und Eva durch ihr Ja wird wieder entzündet. Aber das hat etwas gekostet. Das hat das Leben gekostet. Diesen Baum des Kreuzes, was die neue Adam und die neue Eva. Das hat ihr Leben gekostet. Natürlich, die Gottesmutter physisch ist nicht gestorben unter dem Kreuz. Aber geistig ist sie mitgestorben mit Jesus, klar. Das versteht jede Mutter. Wenn das Kind krank ist, leidet da die Mutter nicht mit. Natürlich, am liebsten würde man das selber nehmen. Und je größer die Schmerzen, das Kind schmerzhaft, desto mehr leidet natürlich eine wirkliche Mutter mit. Das steigert sich natürlich. Je mehr du liebst, desto mehr leidest du mit. Und die Gottesmutter übertrifft natürlich alle Mütter aller Zeiten zusammen. Klar, die Liebe, das ist ein ganz anderes Geschöpf. Wenn also wir schon Mitleid haben und mitleiden, wie viel mehr dann die Gottesmutter? Hat also alles mitgelitten. Jesus wollte das auch mit ihr teilen eben. Und so haben sie zusammen diese Schlange, den Kopf zertreten. Also durch ihr Ja, aber das hat der Künstler, ein Heiliger, Fra Angelico, gemalt, wo das auch so schön dargestellt ist. Dieses Ja der Gottesmutter und des Gottmenschen sühnt das Nein von Adam und Eva. Der hat übrigens heute Fest. Heute ist Fra Angelico auch. Dieser Heilige wird heute gefeiert. Dieses Nein. Und da müssen wir einfach hinein in die Gottesmutter, die immer so offen war für den Willen Gottes. Wo der Engel zu ihr gekommen ist, was hat sie geantwortet? Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist das Gleiche wie dein Wille geschehe. Ich bin ja nur eine Magd. Natürlich, das war ihre Herzenshaltung. Und das ist die Grundvoraussetzung, haben wir wieder verstanden, des Gebetes. Herr, so wie du willst, natürlich, du darfst mit mir machen, was du willst. Führe mich dahin und dorthin. Da, Gott weiß ja, wo er uns braucht. Wir blicken das manchmal nicht. Und dann später, darum. Das ist also so eine Herzenshaltung. Wie weit legen wir unser Herz in das Gebet hinein? Das sieht man auch so gut schon in der ersten Generation, weil die Sünde hat Folgen und unsere Sünden haben auch Folgen. Die kann man dann wieder gut machen, natürlich durch die heilige Beichte. Aber, dass die Sünden folgen, aber das sieht man schon bei Adam und Eva. Wo sieht man das? Bei ihren Söhnen, Kain und Abel. Aber da sieht man auch so gut, die Herzenshaltung, das lehrt uns dieses Bild. Schaut, der hatte ganz, Abel hatte eine ganz andere Herzenshaltung wie Kain. Das war nicht so, dass Gott nur den Abel bevorzugt hat, weil es war einfach sein Lieblingssohn. Nein, Gott liebt alle gleich, das haben wir auch wieder verstanden. Aber das Herz von Kain war einfach nicht bei Gott. Er hat einfach nicht das Beste hergegeben oder hat es einfach hin. Und Abel, der hat so sein Herz mitgegeben in dieses hinein. Und das war natürlich Gott wohlgefällig. Das hat Gott dann so gezeigt, dass der Rauch senkrecht nach oben ging. Und bei Kain eben nicht. Und da können wir uns auch fragen, wie ist denn meine Herzenshaltung im Gebet? Lege ich da auch mein Herz hinein? Das ist ganz wichtig, so wie die Gottesmutter einfach so beten, so innig beten. Was ist denn das innere Gebet? Einfach diese Herzenshaltung. Ich will, was du willst. Mach mit mir, was du möchtest. Und dass man aber auch nicht eifersüchtig ist wie Kain auf Abel, dass man sich freut, wenn der andere eine Gnade bekommt oder dem es irgendwie gut geht zum Beispiel. Weil jedem geht es einmal schlecht und gut, und wir haben auf und ab. Dass man sich einfach, dass man sich freut, gegenseitige Tugenden zum Beispiel freut. Boah, ich darf mit so einem Ehemann zusammenleben. Oder mit so einer Ehefrau. Die spornt mich richtig an im Tugendleben. Dass man nicht eifersüchtig ist. Und dann kann man sich so gegenseitig beschenken. Ist ganz wichtig. Und so hat die Gottesmutter einfach ganz dieses Jahrwort immer gelebt. Immer, bis unter das Kreuz, hat sie immer während dieses Jahrwort gesprochen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und da müssen wir hinein. In ihr Herz. Und unser Gebet, das ist auch ganz wichtig, wenn man über das Gebet spricht. Du musst jetzt aufpassen. Um unser Gebet zu reinigen und vollkommener zu machen, was müssen wir tun? Das mit dem Gebet der Gottesmutter vereinen. Ihr das schenken. Das ist auch ihre Berufung. Das ist eigentlich die gelebte Weihe. Die gelebte Weihe ist nicht nur, dass man einmal einen Text herunterliest, das ist auch wichtig und das muss man, das ist eine äußerliche Form, aber du musst es dann leben. So wie du dein Ja-Wort, ich verspreche dir, die Treue zu halten, in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit und so weiter. Das ist ein Text, aber mit dem ist noch nicht getan. Das muss man dann auch leben. Das zeigt sich dann. Und darum ist es dann auch gut, wenn man das mal wieder erneuert, wie wir die Weihe einfach auch erneuern öfters. Die Weihe, wir beten die Weihe öfters am Tag. Einfach das hilft, das dann auch zu leben. Das hilft, das auch zu leben, das Eheversprechen zu leben, wenn du das einmal erneuerst. Ah, das habe ich eigentlich versprochen, stimmt. Und ich verspreche das dir heute noch einmal. Und das hat bestimmt jedes Paar gestern, die das gemacht haben, die fast 30 Paare waren da, die haben das bestimmt gespürt, das hat einfach gut getan. Das nochmal auszusprechen. Und das hilft einem, das dann zu leben. Und das hilft natürlich bei der Weihe auch zu leben. Und das ist einfach das, was ich jetzt sagen wollte. Wenn wir beten, dann tun wir das immer mit der Gottesmutter, immer die Gottesmutter einladen. Bete du mit mir. Und sie vervollkommene das dann mit ihrem Gebet. Das hat der heilige Ludwig Maria Grignion einmal gesehen. Der hat es einmal verglichen mit einem Bauer, einem Pächter, der seine Pacht beim König zahlen musste. Und der hatte nur einen wurmstichigen Apfel. Was willst du mit dem wurmstichigen Apfel deine Pacht bezahlen? So sieht manchmal unser Gebet einfach aus. Einfach ein bisschen egoistisch, man denkt doch an sich. So sind wir halt. Und das weiß Gott auch. Und darum hat uns seine Mutter geschenkt, die dann, und der Bauer hatte eben, das ist auch diese super Idee, den Apfel der Königin zu schenken. Und die hat diesen Apfel dann aufgeschnitten, das Faulige herausgeschnitten, hat es auf ein Silbertablett getan, hat es mit Blumen geschmückt und das ihre Geschmeide und Ohrringe hat sie noch darauf und hat selber das dem König gereicht. Anstatt dem wurmstichigen Apfel in deiner Hand und das auf dem Silbertablett. Was ist besser? Natürlich hat es der König wohlwollend angenommen, und das ist, aber da weiß man dann nicht mehr, was ist von uns, was ist von der Gottesmutter, da tut er dann nicht dividieren, sondern das ist wie von dir einfach vollkommen, einfach die Gottesmutter vervollkommnet alles. Sie hilft uns. Und wir dürfen uns auch gegenseitig helfen, das dürfen wir auch nicht vergessen, in der Fastenzeit. Gleiche Fastenzeit, einfach haben wir jetzt gehört, wir müssen unser Kind-Vater-Verhältnis wieder erneuern. Aber wir dürfen nicht zu sehr nur an uns denken. Das wäre ein bisschen zu egoistisch. Sondern wir müssen auch an die anderen denken, die jetzt nicht da sind. Vielleicht von der Familie oder vielleicht nicht, ja, vielleicht geht nicht jeder von der Familie in die Kirche. Und da haben wir eine unglaubliche Macht, die Gebetsmacht. Das muss man auch, wenn man über das Gebet spricht, ist es ganz wichtig. Denn das hat der Engel in Fatima schon den Kindern beigebracht. Weil vor der Erscheinung der Gottesmutter in Fatima ist ja dreimal der Engel erschienen, um sie vorzubereiten auf diese Marienerscheinung. Und der hat ihnen das Gebet, kennt ihr alle, nur zur Erinnerung, hat dieses Gebet, das können wir vielleicht gemeinsam beten jetzt. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und dich nicht lieben. Was bedeutet es? Wir dürfen für andere beten. Für diejenigen, die nicht beten, hat Engel, das ist eine Engelslehre. Für diejenigen können wir lieben, wir können auf dich vertrauen für andere im Namen anderer und er nimmt es dann an. So wie wenn du zum Beispiel die Schuld, jemand fährt zu schnell, wird von der Polizei angehalten und muss Strafe zahlen, 50 Euro. Und dann kommt jemand anders oder sitzt jemand anders im Auto, der nicht schuldig ist und sagt, ich zahle. Was sagt der Polizist? Ist mir wurscht. Hauptsache es ist gezahlt. Und so kann man das, das ist auch im geistigen Sinn. Das wird dann auf das Konto von demjenigen, von eurem Sohn oder eurem Enkel oder weiß ich von wem. Oder die Kinder, die mussten zum Beispiel für Russland beten, das haben die gar nicht gekannt. Die waren in Portugal und konnten für Russland beten. Also euer Gebet wird dann irgendwo fruchtbar. Das ist was ganz Wunderbares, dass wir für andere beten können. Und das zweite Mal, als er dann erschienen ist, hat er ihnen auch erstens mal beten. Und dann haben sie unglaublich gebetet, diese drei Hirtenkinder. Zweites Mal hat er noch was dazugegeben. Was hat er ihnen noch aufgetragen? Bringt dem Herrn beständig Gebete und Opfer dar. Opfer kommt jetzt noch dazu. Das Opfer, weil ein Opfer, jetzt sind wir in der Fastenzeit, so kleine Opfer. Oder einfach die Opfer des Alltags. Was heißt ein Opfer? Das haben die sich auch gefragt. Entschuldigung, was meinst du denn da damit? Und die Lucia hat es auch gefragt. Wie sollen wir Opfer bringen? Also der Engel, was sagt der Engel? Das ist jetzt ganz wichtig. Was würden wir sagen? Auf Eis verzichten. Na, der Engel sagt was ganz anderes. Bringt alles, was ihr könnt als Opfer, alles, was ihr könnt. Also das Erfreuliche, was jetzt kein so ein Opfer ist, aber das kann man auch, so wie wir das am Vormittag schon gehört haben, wenn man zum Beispiel in der Natur ist und einfach einen Lobpreis aufsteigen lässt, auch das kann man Gott darbringen. Für andere, die das nicht machen, die nie Danke sagen, das hat sühnenden Wert. Aber natürlich dann auch Opfer, so konkrete Opfer. Und für zwei Dinge hat er gesagt. Zur Sühne für die Sünden, durch die er beleidigt wird. Und zweitens für die Bekehrung der Sünder. Zur Sühne, also wiedergutmachen. Was heißt Sühne? Wiedergutmachen. Ich mache etwas wiedergut. Das ist ganz wichtig. Weil, wenn ich zum Beispiel ein schlechter Priester bin, und ihm würde, oder irgendeiner, und ich würde hier irgendwas umschmeißen, oder denken wir einfach einmal daran, um das auszudrücken, ich möchte jetzt was gegen Gott machen, ich blase die Kerze aus. So. Und wer macht das jetzt wieder gut? Das ist jetzt ein Akt. Thomas, komm vor. Thomas wird es wieder, wer möchte die Kerze wieder anzünden? Ja? Und so kann jetzt eine, bitte. Und so kann jetzt einfach irgendjemand das wieder gut machen, dass die Kerze wieder so brennt wie vorher. Diese böse Tat kann wieder gut gemacht, Sühne zu leisten. Das hat der Engel gefragt. Das kann jetzt einer in Portugal machen, das kann einer in Österreich machen, für jemanden, was weiß ich, der wo wohnt in Russland, den wir gar nicht kennen. Danke. Und das macht man wie? Durch das Gebet? Einfach indem man sich hinkniet und betet. Und dann wird diese Kerze wieder angezündet. Das wird wieder gut gemacht vor Gott, diese schlechte Tat. Und dann muss man aber noch einmal, noch etwas machen, weil der das gemacht hat, der hat sich jetzt noch nicht bekehrt. Der ist immer noch weg von Gott. Er hat die Kerze nicht wieder angezündet. Du hast es jetzt wieder gut gemacht. Was er schlecht gemacht hat. Vor Gott ist es wieder gut gemacht. Das ist auch ganz wichtig, weil dann wird diese Macht dem Satan wieder genommen. Weil die Sünde, die nicht bereute Sünde, gibt dem Teufel Macht. Darum sagte er auch, so werdet ihr den Frieden auf euer Vaterland herabrufen. durch die Sühne. Das wird wieder weg. Zum Beispiel, wenn du beichtest, dann entziehst du dem Teufel Macht. Weil der hat durch deine nicht bereute Sünde hätte er Macht. So, aber auch wenn du Sühne leistest, der hat er wieder das weg. Aber jetzt müsste er sich auch noch bekehren. Ich muss mich bekehren. Und dann muss man auch, dann könnt ihr und können wir einfach für ihn opfern und beten. Und dann wir sind einfach damit hineingenommen in diese Berufung, die Gottesmutter hat, Miterlöserin zu sein für andere. Und dann wird der Friede kommen, sagt die Gottesmutter. Auch in der Familie. Beten für die Bekehrung. Und das hat wirklich Auswirkungen. Ihr könnt wirklich erst einmal Sühne, also das wieder gut machen, einfach durch Gebet und Opfer oder durch den Empfang der Heiligen Kommunion, Sühnekommunion. Und das sieht man zum Beispiel bei den Heiligen, zum Beispiel bei dieser Heiligen Maria Goretti. Das ist ihr Grab. Das sind ihre Reliquien. Das Heiligtum ist ganz in der Nähe von unserem Seminar, eine Stunde davon. Und die ist mit 11 Jahren schon, ist sie erstochen worden. 14 Messerstiche hat sie bekommen. Weil sie eben 11, die war ein ganz kleines Mädchen, aber sie hat sich schon ganz Gott geschenkt. Und ein Alessandro, der war 20 Jahre, der hat sich in sie verliebt und wollte sie haben. Und sie hat gesagt, ich gehöre Gott. Und das hat er nicht ertragen und hat sie umgebracht. 14 Messerstiche. Und dann ist sie nicht gleich gestorben, sondern gleich ins Krankenhaus gebracht worden. Und da hat man operiert und versucht sie wieder, aber man hat gesehen, man kann nichts mehr tun. Und dann hat dieser Krankenseelsorger, der das eben gesehen hat, hat sie gefragt, Marietta, willst du Alessandro aus ganzem Herzen vergeben, wie Jesus jenen vergab, die ihn kreuzigten? Einige Sekunden kämpfte Maria Goretti still mit sich selbst, klar, bis sie antwortete, ja, auch ich vergebe ihm, aus Liebe zu Jesus, und ich möchte ihn bei mir im Paradies haben. Möge Gott ihm vergeben, denn auch ich habe ihm vergeben. Das ist natürlich göttlich. Das ist schon Gott in ihr. Das kann niemand sowas sagen, so ganz menschlich. Und sie ist dann gestorben, und der Alessandro ist natürlich verurteilt worden zu über 30 Jahre Haft. Er hat sich aber nach 8 Jahren hat er sich bekehrt und ist ein Kapuziner geworden. Hat ganz sein Leben geändert. Und da sieht man eben, durch die Bekehrung, durch das Opfer. Sie hat ihre Leiden da aufgeopfert und auch ihren Tod für ihn. Und wir können unsere Alltagsopfer, diese Alltagsleiden einfach aufopfern. Die Gottesmutter weiß dann schon, oder wenn wir jemand wissen, dann können wir auch sagen, für ihn. Und das war dann Alessandro dann schon später bei der Heiligsprechung mit der Mutter von der Maria Goretti, die hatte auch noch gelebt. Die haben sich gegenseitig versöhnt und die Mutter Anna hat ihm auch ganz verziehen. Und das ist auch ganz wichtig in der Fastenzeit, wie wir schon darüber gesprochen haben. Und das ist auch ganz entscheidend für das Gebet, einander zu verzeihen. Weil wenn du einem nicht verzeihst, dann kannst du nie so ein guter Beter werden. Weil du hast ja noch was in dir und das blockiert. Wenn man nicht verzeiht, dann bist du nicht frei, du kannst dir nicht ganz Gott schenken. Da ist was, dem verzeih ich nicht. Das ist etwas gegen Gott. Weil Gott ist die Liebe und die Verzeihung, die Barmherzigkeit. Und diesen Fleck hast du also Gott noch nicht gegeben. Klar, wie Maria Goretti hat auch kurz gezögert und hat wahrscheinlich gebetet. Und so müssen wir auch beten. Und Gott hilft uns. Und das ist nicht so einfach. Das ist eins der schwersten, jemanden zu verzeihen. Das Schwerste. Vor allem, wenn es etwas Schwerwiegendes ist, wo wirklich jemand verletzt wurde. Verzeihen heißt auch nicht einfach den Schwamm drüber. So ein Verzeihen heißt einfach, ich verzeihe dir. Das war so. Gott hat auch nicht einfach den Schwamm drüber, sondern wir haben noch das Kreuz. Es sind auch noch die Wundmalen Jesu, wo er zeigt, was ihm angetan wurde. Aber für uns. Er hat allen alles verziehen. Und verzeiht auch uns allen immer alles durch die heilige Beichte. Drum ist es auch so gut, diese Zeit zu nutzen in der Fastenzeit, um sich wieder um Gott um Verzeihung zu bitten. Und Gott verzeiht dir alles, alles. Und es hilft dir dann auch allen, alles zu verzeihen. Einfach den ersten Schritt zu machen. Du, es tut mir leid. Es war jetzt so gemein. Und dann, wie ich das schon in der Homilie gesagt habe, dann wird es die ganz andere Situation, oder wie ihr da euch die Erneuerung des Eheversprechens am Schluss: ich möchte dich aber auch um Verzeihung bitten für jene Situationen und Augenblicke, wo ich nicht geliebt und dich vielleicht verletzt habe. Es tut mir aufrichtig leid. Und dann ist wieder der Frieden, und dann ist eben Satan besiegt. Und dann kannst du ganz anders beten. Ganz anders ist das Gebet. Da muss man darum bitten, auch um diese Verzeihung, dass ich verzeihen kann. Weil das ist ein Ringen, klar. Aber das muss man auch wissen, das hängt nicht vom Gefühl ab. Es ist keine Gefühlssache. Du musst es nicht spüren, sondern wollen. Es ist eine Willensentscheidung. Ich will ihm, Gott, ich habe ihm schon verziehen, auch wenn es öfters mal wieder hochkommt. Und dann legt man das einfach wieder, immer wieder in den Tabernakel hinein. Jesus, ich habe ihm schon verziehen. Ich möchte darüber gar nicht mehr nachdenken. Das reicht. Das ist Verzeihen. Und das kann man wieder ganz neu in der Fastenzeit auch darum bitten und die Gottesmutter darum bitten. Weil das ist eben so ganz wichtig. Das hat sie auch einmal in Medjugorje, hat sie das denen mal ganz am Anfang, das hat der Pater Joso, hat es erzählt. Er erzählt, ich lasse ihn einfach selber sprechen, weil es in den ersten Tagen der Ereignisse von Medjugorje hatten wir förmlich gewetteifert, wer mehr Rosenkränze im Laufe des Tages beten kann. Da waren sie ganz voll. Das war ungesunder Wetteifer, hat er gesagt. Trotz der Mahnung der Gottesmutter, nicht so, sondern mit dem Herzen zu beten, verstanden wir nicht, was das heißt, mit dem Herzen zu beten. Da sagte sie in jener Nacht: heute Abend, bevor ihr zu beten beginnt, heute Abend, soll jeder von euch seinem Nächsten verzeihen. Das heißt, ohne Verzeihen kannst du nicht ganz mit dem Herzen beten. Wir dachten, das ist doch etwas Einfaches, das machen wir doch in jeder heiligen Messe. Aber es war durchaus nicht einfach. Es war sehr anstrengend, denn es bedeutete, jeder, der in seinem Herzen Feindschaft angesammelt hatte, soll sie sofort in Liebe und Freude Gott übergeben. Ich erklärte, wie die Gottesmutter das meint, also der Pater Joso hat es den Gläubigen gesagt, und fragte die Gläubigen, ob sie es verstanden haben. Alle bejahten. Aber niemand tat etwas, sie waren einfach in den Bänken weitergesessen. Wir fühlten uns wie in der Wüste, etwas verängstigt. Es war immer volle Kirche damals schon. Und dennoch, die Gottesmutter erlaubte uns nicht zu beten, bevor wir uns nicht persönlich versöhnt, bevor wir einander nicht von Herzen verziehen hatten. Eine Stille trat ein, die uns ewig schien. Wir erlitten eine wüstenhafte Qual und es wurde später und später. Die Leute waren niedergeschlagen. In uns tobte ein Kampf. Endlich schlug ich vor, jetzt der Pater hat eine Idee, jetzt werden wir den Rosenkranz beten, damit wir verzeihen können. Ah, beten, dann kannst du plötzlich verzeihen. Wenn du nicht verzeihen kannst, dann bete einfach. Wir sind einfach Kinder, die schwach sind und wir können das nicht aus eigener Kraft. Dann, Jesus, bitte hilf mir verzeihen, ich möchte verzeihen, aber ich kann es noch nicht. Wir begannen den Psalter, also alle drei Teile des Rosenkranzes zu beten. Nach etwa einer halben Stunde meldete sich eine Stimme in der Kirche. Herr, ich habe vergeben. Schon die erste Auswirkung des Gebetes. Herr, ich habe vergeben. Bitte vergib mir. Und jetzt ist die Gnade ausgebrochen. Die Gottesmutter natürlich. Alle begannen zu weinen und laut zu schluchzen. Dieses Gebet traf unsere Herzen. Und die Tränenschleuse öffneten sich. Wir alle hatten den Wunsch, auch so zu sprechen. Wir haben vergeben, bitte vergib auch uns. Und jeder suchte irgendeine Hand, um sie zu drücken. Mit befreitem Herzen setzten wir unser Gebet fort. Jetzt mit befreitem Herzen, ganz anders gebetet. Und nach dem Gebet gab es im ganzen Dorf ein wahres Fest der Versöhnung. Dann ist eben ganz anders. Wie viel Uhr haben wir denn? Und auch die Gottesmutter zurück nach Fatima hat sie auch gebeten danach dem Engel, wollt ihr euch Gott anbieten, um alle Leiden zu ertragen, die er euch anvertrauen wird, als Sühne für die Sünden, für die Bekehrung der Sünde. Das haben sie schon verstanden jetzt vom Engel, waren sie schon vorbereitet. Das bedeutet natürlich nicht, um alle Leiden zu ertragen, die er euch anvertrauen wird, dass Gott die Leiden macht. Das machen wir. Durch die Sünden kommen die Leiden. Von Adam und Eva begonnen. Auch durch unsere persönlichen Sünden kommen Leiden. Aber Gott lässt sie zu. Und wenn man sie dann annimmt, Beispiel Pater Ignazio, dann wird es eben zur Gnadenquelle und auch zu unserem Glück. Und da können wir eben anderen helfen. Einfach opfern. Und das hilft. Ich zeige euch jetzt, ein Mädchen von Uruguay ist die, so ein kleines Mädchen, die hatte Krebs. Und die hat ganz viele Nadelstiche von der Chemotherapie. Und die hat es alles aufgeopfert. Also das hat Gott ihr nicht geschickt. Das ist nicht, Gott ist die Ursache vom Krebs. Sondern einfach Gott hat es zugelassen. Aber jetzt, wenn du das mit Gott, das Leiden vereinst, bekommt es unendlichen Wert. Noch einmal. Wie bekommt unser Gebet und Opfer unendlichen Wert? Indem du es mit dem Leiden und dem Gebet Jesu vereinst. Dann bekommt es gleich unendlichen Wert. Das verstehen wir gleich nachher. Und die hat es eben aufgeopfert. Für zwei Anliegen. Eins hat sie nicht gesagt, das andere hat sie gesagt. Für ihre Tante, die keine Kinder bekommen konnte, hat sie das aufgeopfert, das Krebsleiden und alles, was da dazugehört. Operationen. Und dann kann man also Operationen aufopfern, einfach die man sowieso erleiden muss. Aber da kann man, Jesus, ich möchte dir das jetzt schenken, dass das andere wieder gut wird. Sowieso kannst du sowieso die Situation nicht ändern. Aber dann kannst du das gleich zur Gnadenquelle machen. Und dann plötzlich ist die Tante einmal ins Zimmer gekommen, ins Krankenzimmer von dieser Jacinta heißt sie. Und er hat gesagt, stell dir vor, ich bin in Erwartung. Und dann hat die Jacinta ihre Hände ausgebreitet und habe gesagt, schau, da hat man diese Nadelstiche gesehen, das habe ich alles für dich aufgeopfert. Und dann hat die natürlich zu weinen begonnen, ist ja klar. So sieht die Jacinta aus. Da ist sie im Notfallaufnahme, da sieht man auch schon da, diese Chemotherapie-Eingriffe. Und so hat sie dann ein bisschen später ausgeschaut. Und sie war einfach so glücklich. Sie hat es alles Gott geschenkt. Es war auch so wie die Jacinta von Fatima, die es einfach Gott geschenkt hat. Und sie hat der Regierung, der uruguayischen Regierung geschrieben, dass sie sie doch bittet, dass sie so eine ganz große Marienstatue an den Strand von der Hauptstadt, von Montevideo, das ist so am Strand, so eine große Marienstatue aufgestellt wird, hat sie gebeten, der Regierung geschrieben. Und so hat sie auch Ja gesagt, einfach zu dem. Und die Gottesmutter fragt auch uns, wollt ihr euch anbieten, einfach alles, was der Alltag bringt, aufzuopfern? Für die Sühne, zur Sühne, dann wird wieder was gut gemacht und zur Bekehrung für die Sünder. Und die haben geantwortet, ja, das wollen wir. Und so können wir auch das jeden Tag, ja, ich will das. Das kannst du am Beginn des Tages machen. Alles schenke ich dir für heute. Ich möchte jetzt schon Ja sagen. Bevor ich noch gar nicht weiß, was da alles auf mich zukommt. Einfach Ja sagen. Und dann hat es so eine unglaubliche Auswirkung. Und es hat auch gleich eine Auswirkung gehabt für diese drei Welt. Sie sagen, wir brannten in jenem Licht, aber wir verbrannten nicht, haben die drei gesagt. Das war so inneres Brennen, so ein Brennen der Liebe. Sie sind gleich mit der Liebe Gottes entzündet worden. Das habt ihr sicher schon mal, dieses Brennen. Manchmal schenkt es einem Gott, dass man ganz anders beten darf. Stimmt's? Manchmal. In der Kirche oder vor dem Allerheiligsten. Vielleicht nicht so wie die, aber doch spürt man da so eine Liebe Gottes. Und das steigert sich natürlich, je mehr du dich ihm hingibst, desto mehr schenkt dir Gott dieses Brennen, das dich nicht verbrennt, aber das verzehrt sich ebenso. Das ist so ein göttliches Liebesfeuer. Und die Gottesmutter spricht weiter. Wenn man tut, was ich euch sage, wird Frieden sein. Also es hat auch sogar Auswirkungen für die Weltsituation. Der Krieg wird ein Ende nehmen, das war der Erste Weltkrieg. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, und da steht es schon drin, wenn man nicht aufhört, dann bleibt diese Macht eben Satan. Und dann kommen Kriege. Darum ist es auch das Gebet von der Frau aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Der Heilige Geist möge kommen. Und dann hat man eben nicht gesagt, und dann kam eben das, was sich niemand vorstellen hätte können, der Zweite Weltkrieg. Und da sind Millionen gestorben an den Fronten, Millionen in den bombardierten Städten und dann wieder Millionen in den, als die Alliierten kamen in den deutschen Städten. Das ist zum Beispiel Köln. Und dann Hunderttausende sind dann ins Gefangenenlager geschleppt worden. Und da ist noch gar noch nicht die Atombombe gefallen. Und Millionen sind in den Konzentrationslagern gestorben. Das wollte die Gottesmutter alles verhindern. Und dann kam die Atombombe noch dazu. Und wieder so viele Tote. Das wollte die Gottesmutter mit so einfachen Mitteln eigentlich verhindern. Mit dem Gebet. Und da sieht man, wie mächtig das Gebet einfach ist. Weil das war die Auswirkung der Atombombe. Und da sieht aber auch die Macht des Gebetes, weil da gab es 4 Jesuiten-Padres, die nur 8 Häuserblocks vom Einschlag entfernt gelebt haben. Und die waren ganz unversehrt. Sie waren nicht verstrahlt. Sie haben vielleicht schon ein paar Wunden gehabt, aber nichts Ernstes. Und innerhalb von 22 Jahren hat ein japanisches, amerikanisches Ärzteteam immer wieder das untersucht, ob sie nicht doch verstrahlt sind, und haben immer die gleiche Frage gestellt. Wie ist es möglich? Und die Antwort war immer die gleiche. Wir haben einfach das gelebt, was die Gottesmutter in Fatima gesagt hat. Den Rosenkranz gebetet, die Weihe, die waren gerade dabei, den Rosenkranz zu beten. Das ist dann so ein Trost, wenn man in die Zukunft schaut. Man weiß nicht, was da alles auf uns zukommt. Und dann einfach das Leben, was die Gottesmutter sagt. Da bist du ganz beschützt und kannst auch andere beschützen. So eine Fürbittmacht eben. So ein Erstkommunikantenkind, das betet und das tut, was die Gottesmutter sagt, ist einfach so mächtig. Und da sollen wir wieder ganz neu so einfach auch für die anderen beten und uns ganz hinschenken, einfach die Alltagssituation jetzt in der Fastenzeit wieder ganz neu. Ich schenke dir das. Einfach auch, um das zu verhüten, bin ich gekommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu bieten. Das kann man sich auch wieder neu. Wenn das jeder, war das schwierig? Weihe und Sühnekommunion einmal im Monat, aber das hat man halt nicht gehört. Und dann ist eben der Kommunismus ausgebrochen und die ganze Christenverfolgung und tausende Kirchen sind zerstört worden und Konzentrationslager wieder. Und jetzt kommt eben die Gottesmutter wieder und will uns wieder vor einer Katastrophe, so wie damals in Fatima, wieder mit diesem neuen Gebet. Betet, dann könnt ihr das verhindern. Und verteilt auch das Gebetsbild, so wie der zum Beispiel. Das ist ausgebreitet. Die Gottesmutter hat gesagt, wie die Schneeflocken soll man das ausbreiten. So ihre Weltaktion, das war ihre Idee. Sodass das Gebetsbild kommt dann, das ist in Peru zum Beispiel, das ist schon auf allen Kontinenten. Und die Mutter einfach möchte wieder als Mutter zu den Menschen kommen. Sie ist unsere Mutter und sie möchte uns helfen. Oder wie der iranische Bischof, der dann tausende Gebetsbildchen mitgenommen hat in den Iran, so hineingeschmuggelt eigentlich, fast unter Lebensgefahr. Hat es da verteilt, die Mutter an die Menschen. Und sie hat gesagt, jeder hat ein Recht darauf. Jeder. Das kostet natürlich schon ein bisschen Überwindung. Bei der Kasse, wenn man etwas gekauft hat, darf ich Ihnen noch etwas schenken. Schauen Sie, ein Gebet für den Frieden. Und wenn er es nicht annimmt, dann halt nicht. Aber dann hast du etwas ganz Konkretes. Das sind auch so Opfer des Alltags. Alle Opfer, also das ist ein Opfer, das ist so ein Selbstverzicht, so ein Gebetsbild auszunehmen. Das ist mehr wert, als wenn du da auf ein Eis verzichtest. Weil dann bringst du die Mutter zu den Menschen. Wenn du eins am Tag austeilen würdest, dann kannst du auch Eis essen. Und jetzt beten wir einfach noch einmal das Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker. damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Und dieses Gebet ist einfach so mächtig. Die Gottesmutter hat es selber gesagt. Ihr wisst nicht, wie mächtig dieses Gebet vor Gott ist. Das ist einfach ihr Gebet. Das hat sie selber diktiert. Wenn man das oft betet, das sind echt schon Wunder passiert. Jetzt war wieder im Seminar ein Priester von Kolumbien, ein Militärkaplan, der auch so sehr dieses Gebetsbild den Soldaten da austeilt, die gegen die Drogenmafia kämpfen muss in Kolumbien. Und da gibt's so viele Tote immer und es ist wirklich ein richtiger Krieg innerhalb Kolumbiens. Und der hat es ihnen ausgeteilt und der hat gesagt, es sind Wunder passiert, wirklich. Vor einem, als er ihnen das Gebetsbild gegeben hat, und dann mussten sie in eine Mission, eine Person schützen, auf die einfach, die sie umbringen wollten, und es ist keiner verletzt worden in dieser Aktion, was normalerweise nie passiert. Also die Gottesmutter wirkt wirklich Wunder und tut uns unter ihren Schutzmantel. Jeder hat ein Recht darauf, das kann man sich immer denken, auch der jetzt, der da an der Straße sitzt vielleicht, oder der Verkäufer, der hat ein Recht darauf, gib's ihm doch. Und ich wirke dann die Wunder, da muss man schon gar nicht mehr schauen. Gottesmutter sagt selber, ich wirke die Wunder, du musst nur austeilen. Und das ist ungefähr das Gleiche hat sie auch in der Rue de Bac mit der wundertätigen Medaille gesagt. Das hat sie auch, das soll jeder tragen als Schutz einfach. Und da bei der Erscheinung in Rue de Bac hat die Katharina Laboure sie auch einmal gesehen, so mit der Weltkugel, wie sie die Weltkugel aufopfert. Mit so einer goldenen Kugel. Und dann hat die Katharina Laboure, die Heilige, gefragt, die Gottesmutter, was bedeutet denn das? Und sie hat geantwortet, was bedeutet das? Erstens mal hat sie gesagt, es bedeutet die ganze Welt. Die Kugel bedeutet die ganze Welt. Die Mutter aller Völker natürlich. Alle Völker gibt sie so als Fürbitterin. Sie hat so eine Fürbittmacht, gibt sie dem göttlichen Vater da. Aber nicht nur die ganze Welt so im Allgemeinen, sondern auch ganz Frankreich, hat sie gesagt. Das ist hier nur ein Ausschnitt. Das ist ein Ausschnitt von Paris. Aber in diesem Ausschnitt wohnen schon sehr viele. Aber ganz Paris. Und nicht nur ganz Paris, sondern jeden Einzelnen hat sie da aufgeopfert. Also nicht nur das kann man sich merken. Die ganze Welt bedeutet es. Ganz Frankreich oder ganz Österreich, ganze Länder. Aber jeden Einzelnen. Die Mutter Gottes Fürbitte leisten vor Gott ununterbrochen. Und da sind wir auch mit hineingenommen in diese Fürbittemacht für andere. Zum Beispiel, das sieht man auch bei Abraham. Der hat alles verlassen. Das sieht man da, Gott, das ist so eine Buchmalerei. Gott schickt ihn da hinaus. Er hat alles verlassen und hat Gott vertraut, ganz vertraut. Er hat Ur verlassen und ist in die Wüste. Gott hat ihn da ins verheißene Land gesandt. Und dann sind einmal drei Engel zu ihm gekommen und haben ihn, bevor sie gehen wollten, haben sie eben von Sodom und Gomorra erzählt, dass da ein Strafgericht, aber er soll Fürbitte leisten. Da sieht man auch unsere Fürbittemacht. Und Abraham hat für diese Stadt gebetet. Vor Gott, das wollte natürlich Gott, er hat schon ein bisschen vom Herzen Gottes bekommen. Weil er, das könnte auch ihm egal sein, Sodom und Gomorra, der hatte nur seinen Lot gekannt. Aber eben 50 Gerechte, 45 Gerechte, 40 Gerechte, 30 Gerechte, 20, es wurden nicht einmal 10 Gerechte gefunden. Und so konnte, Gott hatte da keinen Platz, das war keine Strafe von Gott, Sodom und Gomorra, aber er hatte da keinen Platz in der Stadt. Das war das Gegenteil von Neuen Jerusalem, wo Gott überall war. Aber nicht, weil Gott nicht dort wohnen wollte, weil sie haben ihn aus der Stadt hinausgeschmissen. Und er hat gesagt, wenn ich in 10 Menschen wohnen kann in dieser Stadt, dann werde ich die Stadt verschonen, dann bin ich da in der Stadt, aber sie wollen nicht. Und zwar wenigstens Lot, den er dann herausgeführt hat. Denn Engel ist da gekommen. Wegen der Fürbittemacht von Abraham. Und so sollen auch wir einmal, das habe ich euch letztes Jahr schon gesagt, der Maria Bernarda Büttler hatte das auch so einmal gesagt. Du sollst alle mit hineinnehmen in dein Gebet. Und du sollst beten, als hinge das Gebet nur von dir ab. Und er hat sie auch daran erinnert, wie wenn ich nur 10 Gerechte gefunden hätte, hätte ich Sodom und Gomorra verschont. Da hat sie gesagt, aber ich zähle mich nicht selber zu den 10 Gerechten. Und dann ist die tröstende Antwort von Gott. Und wenn du noch mit mehr Erbärmlichkeit behaftet wärst, du sollst dein Gebet mit meinem vereinen. Und so beten, als wäre es nur von dir abhängen. Würde es nur von dir abhängen. So sollen wir beten. Und wenn wir unser Gebet mit seinem Gebet vereinen, dann können wir eben ganze Städte und ganze Länder, so wie auch heilige Faustina hat einmal eine ganze Stadt verschont, nur wegen ihrem Gebet. Das sieht man im Tagebuch, hat sie Gott einmal gebeten. Opfere, vereinige dich im Opfer mit mir. Also das ist diese Macht des Gebetes, vor allem des Rosenkranzgebetes. Wir haben so eine Fürbittmacht und die Gottesmutter nimmt uns da hinein. Auch wenn wir vielleicht ein bisschen mal zerstreut sind, das vielleicht ist der jetzt nicht so ganz dabei. Aber das macht nichts, wenn wir sind einfach mal vielleicht das, was uns gerade beschäftigt oder das. Ja, und dann nimmt es einfach mit hinein ins Gebet. Und das soll uns nicht irgendwie traurig machen, weil das geht allen so, dass man ein bisschen zerstreut ist. Aber das hängt an unserem Willen ab. Wenn du willst, Jesus, du weißt, ich will jetzt beten. Das reicht. So von ganzem Herzen diese Seelenhaltung, Jesus, ich möchte jetzt bei dir sein, aber ich schaff's einfach nicht. Und das nimmt er schon an. Dieser Willen einfach, den man immer wieder erneuert, wenn es einem einfällt, wo bin ich jetzt schon wieder gewesen? Jesus, ich wollte ja bei dir sein. Und da muss man dann ganz ruhig sein, Jesus nimmt es an und dann tut man sowieso in Gottesmutter, du musst es jetzt vervollkommenen und jeden Abend macht ihr das jetzt, immer der Gottesmutter, die macht den ganzen Tag dann vollkommen. Auch wenn man ein Liebesopfer nicht geschafft hat, zum Beispiel, ich habe mir jetzt vorgenommen, nicht mehr so viel zum Fernsehen oder nicht mehr so viel im Computer für die Fastenzeit. Und die kleine Opfer für die Sühne, für die Sünden und für die Bekehrung der Sünder. Und dann, also Gottesmutter, morgen musst du mir helfen. Und das hilft sie. Weil das Liebesopfer ist auch ganz wichtig für das Gebetsleben. Ohne Liebesopfer wirst du kein guter Beter. Das ist wie so ein Doppelleben. Weil wenn du so betest, dann möchtest du auch was schenken. Die Liebe drängt dich einfach da dazu. Und jetzt zum Schluss, das ist das Letzte. Das habe ich schon angedeutet. Das war auch das, was der Engel dann das dritte Mal in Fatima, als erstes Mal hat er Gebet. Ihr müsst beten für andere. Dann Opfer bringen. Und das dritte, was ich schon gesagt habe, was macht unser Gebet und unser Opfer vollkommen, wenn man es mit dem Opfer Jesu vereint. Und das ist die heilige Eucharistie. Und darum hat der Engel dann in der dritten Erscheinung die heilige Eucharistie geschenkt. Das ist das Vervollkommen. Das bist du ganz anderes Level dann. Deine Opfer und unsere Gebete, die so erbärmlich sind, bekommen dann einen ganz anderen Wert. Mit der Gottesmutter aufopfern. Die hat es immer gemacht. Und so wollen wir hier jetzt enden. Und einfach das dann immer mit dem heiligen Messopfer, da denkt man jetzt oft dran in der heiligen, wenn euer Pfarrer dann sagt, durch ihn und mit ihm und in ihm. Da tut er dann alle eure Opfer hinauf oder das, was euch schwer ist oder eure Gebete und das wird dann aufgeopfert. Das ist dieser Moment, wo du das mit aufopfern kannst. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, nach der heiligen Wandlung, wenn es schon Leib und Blut Christi ist, das Opfer schon dargebracht. Und dann tust du das deine hinein, auf diese Schale, in diesen Kelch hinein. Dann wird es vervollkommen. Das kann man auch rückwirkend machen. Das könntet ihr bei der nächsten Heiligen Messe, Jesus, da habe ich schon lange nicht mehr daran gedacht. Ich möchte das jetzt rückwirkend machen. Und der Schutzengel daran erinnern, der hat ja auch die drei Hirtenkinder daran erinnert, dass er uns daran erinnern möge. In diesem Moment alles aufzuopfern. Und dann hat es ganz anderen Wert. Und der heilige Johannes Maria Vianney sagt einfach, ein einziges Messopfer ist unendlich mehr wert als alle Gebete und Opfer aller Menschen aller Zeiten. Denn es ist das Gebet und das Opfer des Gottmenschen. Klar, ganz was anderes. Das heißt nicht, dass jetzt unsere Opfer nichts wert sind. Aber wenn wir das da hineinlegen, dann hat es eben unendlichen Wert. Und da geht man ganz viel lieber in die heilige Messe. Der heilige Pfarrer von Ars hat auch einmal gesagt, eine heilige Messe, die man mitfeiert während des Lebens, ist mehr wert als 1000 heilige Messen nach deinem Tod gelesen. Da geht man viel lieber, weil 1000 Messen kriegt niemand. 100 Messen wäre schon viel. Also eine heilige Messe, so viel wert ist es, wenn man, da geht man doch viel mehr in die heilige, du kannst jeden Tag in die heilige Messe. Oder jeden zweiten Tag, oder man kann sich vornehmen in der Fastenzeit, also außer dem Sonntag, da gehe ich sowieso in die Messe, auch mal unter der Woche öfters zu gehen. Wenn das so viel Wert hat. Und wenn ich da immer meine Opfer und Sorgen und alles hineinlegen kann, auch für die anderen, für meine Familie, für meinen Ehemann möchte ich da sein, für meine Kinder, für meine Enkelkinder, für die Welt. Und so möchten wir das alles der Gottesmutter anvertrauen, diese Fastenzeit, dass sie uns führen möge und uns inspirieren möge und uns einfach dieses Vater-Kind-Verhältnis wieder erneuern möge und dass wir so Menschen des Gebetes werden, so Freude haben einfach. Und dann wird die Fastenzeit wirklich so eine Zeit der Freude. Weil wenn du ein Beter wirst, dann hast du Freude, dann wohnt Gott in uns und dann ist es ganz anders. Das ist so ein Frieden und dann hast du eine Liebe, dann kannst du plötzlich deinen Nächsten so annehmen, wie er ist. Diese gelebte Liebe mit seinen Fehlern. Und so bitten wir die Gottesmutter, dass sie uns helfen möge in dieser Fastenzeit. Und jetzt sind wir pünktlich fertig. Jetzt kriegt ihr noch einen Segen und dann könnt ihr hinübergehen. Ich glaube, es gibt jetzt Kaffee und Kuchen. Könnt ihr euch noch stärken. Und wer noch Zeit hat, gibt es noch eine heilige Stunde dann mit Anbetung. So beten wir noch einmal des Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. So segne euch und diese Fastenzeit und eure Vorsätze der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke, dass ihr so aufgepasst habt. Noch ein zweites Mal.